als ich dann Präsident des Bayerischen Footballverbandes war, haben das auch in Bayern weitergemacht, haben viel Geld bezahlt, haben da einen, ich weiß noch, es war ein Spieler, der dann da rumgefahren ist und sich Zeit genommen hat für die Schulen, in den Schulen, hat diese Camps geleitet und organisiert, hatten dann eine Schulmeisterschaft in Bayern, das haben wir dann noch sogar mit Aktion Mensch gefördert bekommen, die ja solche Maßnahmen auch unterstützen. War alles super, hat alles wirklich toll funktioniert, nur am Ende haben wir wirklich festgestellt, dass wir nicht signifikant mehr Mitglieder in den Vereinen hatten in dieser Altersgruppe. Und ich glaube, das ist in den Verbänden und in den Vereinen gerade, glaube ich, das größte Thema. Wie kriegen wir nach Corona wieder Leute in die Vereine? Also
das lange Thanksgiving-Wochenende steht hinter uns und es waren einige spannende Spiele dabei. Martin hat einiges gesehen und wir gehen auch ein bisschen darauf genauer ein. Wir sind der Football Nah Podcast. Mein Name ist Johannes Reuter, leidenschaftlicher Podcaster und Moderator. Und bei mir ist wieder einer der erfahrensten Headcoaches Europas, Martin Hanselmann. Hallo.
Hallo Johannes, grüß dich. Es ist wieder soweit.
Ja, es ist wieder soweit. Wir können wieder Podcast aufnehmen.
Genau, Podcast-Zeit.
Jetzt versuchen wir es mal ein bisschen früher wieder. Die letzten Wochen war ja doch eher Ende der Woche jetzt immer. Jetzt schauen wir, dass wir es vielleicht wieder eher Anfang der Woche hinbekommen, damit ihr auch zeitnah unsere Beiträge zu den Spielen vom Wochenende euch dann auch anhören könnt. Das ist so die Idee dahinter. Aber erstmal zu dir, Martin, was war bei dir so los?
Immer noch Trainerausbildung, das ist ein ganz großer Punkt, dass wir im Bayerischen Verband die Trainerausbildung ja gerade am Laufen haben. Ich war am Wochenende wieder in der Sportschule Oberhaching zur Ausbildung mit den Kollegen Martin Tschürer, Daniel Koch, Coach Kamil und Coach Manuel waren mit dabei. Und wir haben eben den über 30 Teilnehmern dann eben unser Wissen vermittelt. Und das, was der Verband von uns fordert, vermittelt. Und war wieder ein footballreiches Wochenende. Ich hatte die Chance, gerade in München eben dann auch am Abend mir noch ein paar Spiele anzuschauen. Ich habe mir eben dieses Dolphins gegen Jets Spiel angeguckt. Habe dann auch die Patriots gegen die New York Giants angeguckt und auch die Bills gegen die Eagles. Also das sind so die Spiele, was im Footballerischen eigentlich so, wo ich mir wirklich auch mal wieder drei Spiele nacheinander angeschaut habe. Aber klar, der Fokus lag natürlich auf der Ausbildung. Wir haben in der die Sportschule Oberhaching gibt uns ja da wirklich eine tolle Gelegenheit, das ist eine super Location, dass wir eben auch sehr viel mal in der Praxis machen können, dass wir mit den Leuten in die Halle gehen können und in der Halle dann Sachen durchlaufen, aufstellen, installieren, in Gruppen arbeiten, dann auch mal die coachen lassen, du bist jetzt Trainer, jetzt zeig mal, wie machst du das mit den Leuten? Und all diese Dinge sind ja wichtig bei der Ausbildung und das ist in München, also in Oberhaching, immer gut und hat auch wieder Spaß gemacht. Und ich denke, auch die Teilnehmer konnten wieder viel mitnehmen am Wochenende. Und jetzt steht noch dann in 2 Wochen die Prüfung aus.
Okay.
Wir müssen ja alle noch eine Prüfung ablegen.
Schriftlich oder wie läuft das?
Ganz viel, das ist ganz interessant, das haben wir ja schon seit langem. Also die müssen alle erstmal auch eine Hausarbeit schreiben, müssen also eine schriftliche Ausarbeitung schreiben, die ja schon auch ein bisschen Aufwand ist. Dann muss eine schriftliche Prüfung abgelegt werden mit so und so vielen Fragen, die wir da zusammengestellt haben. Dann muss eine mündliche Prüfung abgegeben werden und eine Lehrprobe muss gemacht werden. Also das ist schon, finde ich, recht anspruchsvoll. Ich war da in der Vergangenheit immer ein bisschen nachsichtig mit den Teilnehmern, aber der Verband und natürlich auch das Kultusministerium, die ja die Oberhand drauf haben, die haben da jetzt die Zügel ein bisschen angezogen für vieles. Da kann man jetzt sicherlich, da kann man sicherlich auch eine Diskussionsrunde darüber aufmachen, ob das jetzt in Ordnung ist oder nicht. Ich bin halt immer davon ausgegangen, das sind ehrenamtliche Trainer, die fangen jetzt an. Ja. Die C-Trainer-Lizenz ist die allererste Lizenz, die man als Trainer macht. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist natürlich, diese Trainer werden bezuschusst vom Land Bayern, von den Gemeinden, von den Kommunen. Und dann muss man natürlich auch eine gewisse Qualität auch abrufen können und auch vermitteln können. Das geht halt nicht anders als über eine Prüfung, ob jetzt wirklich diese 4 Teile sein müssen für eine erste Trainerlizenz, das weiß ich nicht. Aber so sind die Vorgaben und daran müssen wir uns halten. Jetzt können wir lange darüber diskutieren, ob eben jemand, der ehrenamtlich zweimal die Woche eine Jugendmannschaft betreut, also jetzt sagen wir mal U13, da eben mitmacht. Das ist ja schon sehr, sehr viel. Und dann soll er, insgesamt dauert der Kurs dann doch 2 Wochen, also sind ja viele Wochenenden und Online-Vorträge. Dann macht er 2 Wochen, dann muss er noch eine Prüfung ablegen. Ich weiß nicht, Johannes, wie man das jetzt sieht. Es ist ja nicht nur American Football so, es ist ja im ganzen Sport so. Und vielleicht wollen diese Teilnehmer gar nicht so tief da einsteigen, sondern wollen eigentlich mehr betreuen und mithelfen und den sozialen Aspekt, den Breitensport mehr im Vordergrund sehen. Also ich finde es schwierig, da den richtigen Mix zu finden. Kann beide Seiten verstehen, aber habe auch keinen Lösungsvorschlag, wo ich sage, ja, genau so wäre es richtig.
Okay, ja, und wie ist es, wenn du jetzt mit Teilnehmern drüber sprichst? Also ist es für die alles in Ordnung, wie es so abläuft, oder würden die sich es auch anders wünschen?
Ich glaube, das ist völlig unterschiedlich. Da sind natürlich Trainer dabei, die werden wir in den nächsten 10, 20, 30 Jahren im deutschen Fußball sehen. Da sind aber auch Trainer dabei, die haben eine Phase ihres Lebens und in 5, 6 Jahren haben sie vielleicht eine neue Phase, einen neuen Lebensabschnitt und sind raus aus dem Football. Also ich glaube, es wird auch bei den Teilnehmern sehr unterschiedlich gesehen. Also für den ersten Teil einer Trainerlizenz finde ich es immer fast ein bisschen viel. Mhm. Aber klar, irgendwann musst du anfangen. Ansonsten müsste man vielleicht eine Vorprüfung oder einen Vorlehrgang dran setzen. In manchen Landesverbänden wird das gemacht. Da gibt es dann schon eine D-Trainer-Lizenz. Da musst du also erst den D-Trainerschein machen, bevor du in die C-Lizenz darfst. Also da ist die Hürde schon mal größer. Auf der anderen Seite hast du halt eine Möglichkeit, für die Betreuer schon irgendwas zu haben. Und denen schon mal einen Einblick zu geben, was dann da vielleicht später noch auf sie zukommt. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht, was da wirklich ein guter Weg ist oder ein schlechter Weg ist.
Okay. Aber darüber kann man es ja dann anstoßen, ne? Wenn dann die Teilnehmer dann selber dann wieder im Verband widerspiegeln, wie es jetzt für sie war.
Dann müsste man mehr Feedback bekommen. Ja. Das ist aber auch richtig, haben wir noch gar nicht wirklich abgefragt, das Feedback. Das wäre vielleicht mal eine ganz gute Aufgabe, da mal ein Feedback-Bogen zu erarbeiten und dann mal wirklich das Feedback der C-Trainer herauszufiltern, wie sich die denn dabei fühlen, um auch an der Zeit zu bleiben, um nicht irgendwann zu sagen, ja, das machen wir jetzt seit 27 Jahren so und so ist es und der AVBY macht es so und der DOSB und der BLSV machen das so. Ja. Aber vielleicht müsste man da wirklich mal ein bisschen näher an den Leuten bleiben und an der Lebenssituation, die ja dadurch auch beschrieben wird, wenn die Teilnehmer mal ihre Feedbacks geben und uns widerspiegeln, was wir da tun und ob das gut oder schlecht ist.
Was war sonst so mit den Gesprächen mit den Teilnehmern? Was beschäftigt deine Teilnehmer so auch gerade?
Naja, es ist tatsächlich immer, es sind nach wie vor immer noch ähnliche Themen und da haben wir uns im Football einfach nicht wirklich weiterentwickelt, Johannes. Und das macht mir manchmal ein bisschen Angst. Da geht es darum, wir haben nicht genügend Leute im Training. Wie kommen wir an Spieler? Wir haben nicht genügend Spieler. Also das ist immer und immer wieder ein großes Thema. Da kommt dann immer, ja, du redest dich leicht. Deine Mannschaften haben so und so viele Spieler. Jetzt sage ich natürlich immer ganz brutal, die Anzahl der Spieler in deinem Training oder der Athleten in deinem Training spiegelt die Qualität deiner Arbeit wider. Was natürlich nur bedingt so ist. Also das ist schon richtig. Ich mache den Übertrag auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich mache den auch bei mir in meiner Firma, wo ich schon auch ganz klar sage, hey, wenn du gut bist, kommen Leute zu dir in die Stunde. Und wenn du das machst, dass das für die Leute gut ist und diese Leidenschaft damit reinbringst, dann findest du auch Leute. Und ich glaube, so ist es auch im Football. Ich mache mir aber da in den letten Wochen da mehr Gedanken dazu, weil jetzt ja wieder Flag Football in aller Munde ist. Ja. Und da haben wir zwar schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber vielleicht muss man das auch immer wieder wiederholen. Wir hatten das ja alles schon mit der NFL Europe. Da haben wir ganz tolle Sachen gemacht. Ich erinnere mich da an große NFL Europe Flag Football Camps in den Ferien, in der Schulzeit. sind wir rumgereist und waren dort, haben Kids gecoacht und haben das dann weiter gemacht, als ich dann Präsident des Bayerischen Footballverbandes war, haben das auch in Bayern weitergemacht, haben viel Geld bezahlt, haben da einen, ich weiß noch, es war ein Spieler, der dann da rumgefahren ist und sich Zeit genommen hat für die Schulen, in den Schulen, hat diese Camps geleitet und organisiert, hatten dann eine Schulmeisterschaft in Bayern, das haben wir dann noch sogar mit Aktion Mensch gefördert bekommen, also haben da eine Förderung bekommen von der Vereinigung Aktion Mensch, die ja solche Maßnahmen auch unterstützen, war alles super, hat alles wirklich toll funktioniert, nur am Ende haben wir wirklich festgestellt, dass wir nicht signifikant mehr Mitglieder in den Vereinen hatten in dieser Altersgruppe.
Okay.
Und ich glaube, das ist in den Verbänden und in den Vereinen gerade, glaube ich, das größte Thema. Wie kriegen wir nach Corona wieder Leute in die Vereine? Also wie können wir unseren Verein so attraktiv gestalten, dass die Leute zu uns kommen? Und da kann man jetzt sagen, naja, Erfolg ist da sicherlich ein Thema. Ne? Wenn du erfolgreich bist, dann kommen die Leute. Aber wir können jetzt nicht 60 Top-Vereine in Bayern haben, sondern wir müssen ja auch mal alle Vereine denken außenrum, die den Breitensport auch proklamieren und die ja auch dann praktisch die Spitze füttern, ohne die ja das andere gar nicht möglich wäre. Die Jugendarbeit und so weiter. Und da fände ich den Ansatz zu überlegen, was können wir da tun? Und das ist bei uns, ich rede jetzt ganz schön lang, ne? Aber das ist bei uns noch nicht angekommen, wenn man sich damit beschäftigt. Und ich habe das schon mehrmals in einigen Trainerstäben bei mir so gesagt. Jeder träumt ja davon, ja, College Coach und Amerika und ja, die Coaches da drüben. Jetzt kann ich es nochmal wiederholen und wieder loswerden. 50% der Arbeitszeit eines College Trainers besteht im Recruiting. Also besteht im Rumfliegen, im Rumfahren, im Telefonieren, im Elternansprechen, in den Gesprächen, um Spieler an das College zu bringen. Also das ist ein riesiger Zeitfaktor und eine riesige Arbeitsleistung, die dort verbracht wird. Und ich habe das schon auch das ein oder andere Mal in dem Stab so gesagt, weil du weißt ja auch, Trainer kommen dann und sagen, ja, wir brauchen eine Kompensation und die Zeit und ich brauche da ein bisschen Geld. Und dann bin ich immer der Erste, der sagt, ja, aber dann musst du auch Mitglieder bringen. Dann müssen wir das irgendwie auch so mal ein bisschen verpflichtend machen. Und dann wird es immer... Und wir stehen oft noch auf dem Standpunkt, naja, wir sind jetzt Trainer und dann kommen wir in den Verein und der Verein hat sich darum zu kümmern. Nein, auch am College macht das der Trainer, dass er Leute findet. Klar, da geht es um wirklich viel Geld, da geht es um Ausbildung. Und also das ist eine ganz andere Nummer. Aber wenn ich mir jetzt einfach mal überlegen würde... Die Trainer würden 50% ihrer Zeit auch dafür verwenden, neue Leute in den Verein zu bringen. Und wir könnten die vielleicht von Verbandseite aus unterstützen mit irgendwelchen Mechanismen, die irgendwie funktionieren, wie auch immer, keine Ahnung. Dann würde das vielleicht verhelfen und wir könnten da mal ansetzen auch, oder das wäre ein weiterer Ansatz, um American Football oder den Sport weiter nach vorne zu bringen. Aber alles ist natürlich mit extra und zusätzlichem Aufwand verbunden. Das muss man einfach so sehen. Wenn ich ein Schulprogramm mache, dann brauche ich Trainer und Coaches und Leute, die an die Schule gehen. Ich erinnere mich an das Beispiel im Judo. Die Judokas hatten mal riesige Probleme mit ihren Mitgliederzahlen. Und dann haben die einen Boom erlebt. Und das war ein Trainer, dessen Sohn war dann auch im American Football, darum weiß ich es eigentlich, der hat mir das dann irgendwann mal erzählt, beziehungsweise ich habe das dann auch erfahren. Die Judokas haben dann in den Ferien Ferienlager angeboten. Die haben dann einwöchige Ferienlager angeboten, wo sie Leute mitgenommen haben und gesagt, hey, bring deinen Kumpel mit, bring Leute mit, wir gehen da ins Ferienlager. In der Früh war dann Judo angesagt, da haben die 2 Stunden oder 3 Stunden Judo gemacht und am Nachmittag haben die Freizeitprogramm. Und da ist natürlich dann, oh geil, Judo, oh, das ist super, ne? Da hatten die einen riesigen Boom. Jetzt musst du aber die Leute finden, die dann eine Woche lang mit ins Trainingslager gehen. Und in Bayern, im American Football reicht es ja nicht, wenn du das einmal machst, sondern da musst du ja noch mehr Leute ansprechen. Und dann müsstest du 2-3 Ferienlager machen. So, und jetzt kommen wir zur Finanzierung. Na, wer zahlt uns das? Also, wer hat die Zeit dazu? Wer opfert seinen Urlaub? Bla, bla, blub. Ja, also du siehst, oder man sieht, es ist natürlich ganz, ganz breit aufgestellt. Und wir müssen halt versuchen, da auch in Zukunft Wege zu gehen und neue Wege zu gehen, um an interessierte Spieler zu kommen. Wir konkurrieren mit allen anderen Sportarten, mit allen anderen Sportvereinen und müssen halt unser Alleinstellungsmerkmal herausarbeiten, müssen uns eins erarbeiten und vielleicht darüber dann, dass wir mehr Leute bekommen. Denn es ist natürlich schauderhaft, dass der Jugendfootball in Bayern sich auf ein paar Regionen beschränkt und nicht wirklich spannend läuft. Also da ich höre da von Sechser-Tackle-Ligen, also da spielen Sechsmann gegen Sechsmann-Tackle-Football im Jugendbereich, wo ich mir denke, das ist schwierig. Schwierig.
Ja. Ja, zu wenig Leute, zu wenig Spieler, ja, das ist schwierig. Aber keine Ahnung. Also ich meine, das werden wir jetzt hier dann nicht lösen, aber die Frage ist natürlich schon, ne, was, also meine mit den Jugendcamps, das stelle ich, also mit so einem Ferienlager, das stelle ich mir schon auch attraktiv vor. Und mein, klar, da, wenn dann sich eine Woche um die Kids auch gekümmert werden, kann man auch ein bisschen Geld dann dafür verlangen, aber es wird natürlich nicht ganz ausreichen, um dann wirklich die Trainer dann zu bezahlen.
Ne? Genau. Ich glaube, darum geht es gar nicht. Ne? Es geht, ich glaube, dass die Eltern bereit sind, für so ein wöchentliches Trainingscamp Geld zu bezahlen. Das ist nicht unser Problem. Das Problem ist, genügend Leute zu finden, die eine Woche Urlaub haben und sagen, das stecke ich da rein. Da bin ich mit dabei, da mache ich eine Woche mit Kids Urlaub und mache ein Ferienlager draus. Das musst du natürlich dann zu Hause bei deiner Familie erklären, warum du da eine Woche dazu nimmst. Und ich glaube, da sind halt die Prioritäten unserer Gesellschaft anders gelagert jetzt, als wenn dann jemand sagt, naja, ich bin jetzt mal eine Woche mit Jugendlichen beschäftigt. Wobei es eine riesig soziale Aufgabe ist, die ja auch einer Gesellschaft und ich glaube, unsere Gesellschaft in der Vergangenheit unglaublich geholfen hat.
Was ist, wenn man es kürzer macht, so 4-5 Tage übers Wochenende, dann muss man es nicht ganz
nehmen. Ich glaube, das ist das Gleiche. Ich glaube, das ist, ja.
Müsste man sich halt weniger Urlaub nehmen, sage ich mal.
Ja, ja, aber trotzdem wird dann irgendwie darüber gesprochen, ja, wie viel Urlaub nimmt man dafür, wie viel brauche ich dafür, was macht man dann da? Und also ich glaube, dass es ein grundsätzliches Problem ist, dass die Leute auch nicht mehr bereit sind, das zu tun, solche Dinge zu tun.
Ja.
Also habe ich den Eindruck.
Ja. Gut, ja. Wie gesagt, dann schließen wir es mal damit ab.
Ja. Ja, das war jetzt ein echter Exkurs, ne, von Trainerausbildung bis hin zur Anwerbung von Jugendspielern, ne, von Talenten.
Ja, vielleicht stoßen wir ja was an. Es hören uns ja viele Trainer und Spieler auch. Ja. Wäre natürlich schön. Ja, warum Feedback zur letzten Folge, als ich ja gesagt habe, ich werde mich beruflich verändern, werde mich selbstständig machen mit dem Thema Podcast, Beratung von anderen Selbstständigen. Und da habe ich von 2-3 Leuten echt cooles Feedback bekommen. Eines war zum Beispiel neue Ziele, neue Arbeit, finde ich toll. Also es ist schon interessant. Also ich merke in Gesprächen, dass sowas schon viele auch beschäftigt, einmal zu sagen, hey, okay, und jetzt bin ich bereit, auch meinen eigenen Weg zu gehen. Wie es jetzt dann laufen wird, werden wir sehen. Ich werde auch auf dem Laufenden halten hier auch, wenn es euch ein bisschen interessiert. Aber wir sprechen natürlich auch weiterhin über Football. Und da hatte ich eine Umfrage gestellt. Und zwar in der vorletzten Folge schon mal, über welche Themen auf welche Themen wir mehr eingehen sollen. Da war jetzt so Thema Spielzuganalyse, wurde jetzt nicht größer nachgefragt. Und dann so NFL, GFL-Themen und sonstiges jeweils so zu 20% und ELF-Themen wurde einmal mehr oder ein bisschen mehr geklickt dann. Aber ich meine, das decken wir ja so weit ab. ELF ist halt gerade etwas weniger los. Es passieren viele Spielerwechsel oder auch jetzt im Coaching-Staff, dass sich Veränderungen tun. Finde ich jetzt nicht so spannend, wenn man einen Headcoach geht oder einen Quarterback. Ich meine, da sprechen wir ja dann auch drüber soweit. Also andere Themen. Ja, weiß ich nicht, wie man da, ne, müsste man Sebastian mehr reinholen.
Ja, in der ELF im Recruiting-Prozess jetzt, glaube ich, da muss man auch tiefer drin sein, um zu wissen, wer wohin geht. Und ich glaube, da wollen wir auch gar nicht so richtig drin rumbohren, weshalb der eine von da nach da geht. Da gibt es sicherlich 1000 Gründe. Ich weiß, bei einem Spiel ist es beruflich, ne? Der wechselt dann einfach, weil er halt seinen Job dort hat und jetzt da hingeht, wo seine Arbeit ist.
Ja.
Ganz einfach, ne? Aber ich glaube nicht, dass die Mehrzahl wechselt, weil sie einen besseren Vertrag kriegen. Glaube ich jetzt nicht. Aber ich weiß, also weiß es nicht, würde ich jetzt auch nicht so sagen. So viele Profis sind es ja jetzt auch nicht, dass man sagt, ja, der zieht jetzt da um und spielt jetzt nur noch dort. Ich denke, das ist oftmals sind es die privaten Voraussetzungen, die sich verändern und die privaten Gründe, weshalb jemand dann eben von einer Mannschaft zur anderen wechselt.
Ja, ich meine, das hatten wir ja schon auch letzte Woche. Man hat gesagt, der wechselt jetzt von Frankfurt nach München, weil er daherkommt und so. Ja. Aber bei der Galaxy sind ja auch Veränderungen im Defense, Coaches wechseln. Bekommst du da ein bisschen was mit über den Andy Meyer, was du da drüber sagen kannst?
Nein, also ein Wechsel, ich glaube, die sind ja schon ziemlich so zusammen, wie sie waren. Der Coach Kösling wird die Defense wieder verantworten.
Es ist von den Centurions, ist ein Trainer gekommen jetzt.
Aber ja, der Schawan, ja gut, aber das ist ein sehr guter Kollege, sehr geschätzter Kollege in Deutschland, der jetzt da kommt und in die Defense natürlich da mal verstärken wird. Ne? Der Milan, glaube ich, macht die Defense-Linie. Das ist auch ein sehr, sehr guter Trainer. Andy Meyer ist dort. Also in der Defense, glaube ich, im Coaching-Staff, da hat die Galaxy überhaupt kein Problem.
Ja, die Defense sah ja auch immer
die Defense-Linie sah ja auch letztes Jahr gut aus und ja. Da, ich glaube, da wird schon echt gute Arbeit gemacht, wenn man das sieht. Ne?
Ja, das denke ich doch auch, ja. Ja. Hast du so noch was zu ELF? Ansonsten würde ich zu GFL weitergehen.
Nee. Ganz ehrlich, nein. Ich war jetzt auch auf GLF nicht vorbereitet, weil wir NFL eigentlich so ein bisschen anleuchten wollten.
Nee, passt. Passiert auch nicht so viel gerade. Aber wenn wir was haben, dann sprechen wir natürlich drüber. Ja.
Genau.
Was in der GFL, haben die Leute auch angeklickt, dass sie das gerne hören wollen. Da hat Sebastian Mühlenhof was getwittert, seit mittlerweile 10 Tagen ist die Frist zur Lizenzreichung für die GFL und GFL 2 abgelaufen. Nach Rücksprache mit einigen Vereinen verdichtet sich die Anzeichen, dass in der GFL Süd ein Platz, in der GFL 2 Süd ein Platz frei bleiben wird. Oh. Weißt du dazu mehr?
Nein.
Hast du davon was mitbekommen?
Nee, da weiß ich nicht. Ist ja interessant.
Also weiß auch nicht, warum.
Die GFL hat ja auch einen Platz frei. Ah nee, von Marburg ist Ravensburg nachgerückt, ne?
Ja. Ja, okay. Dann könnte es sein, dass dann deswegen in der GFL 2 Süd jemand fehlt.
Ja, kann sein, dass
deswegen
in der GFL 2 Süd einer fehlt, ja.
Kann das sein?
Ja.
Keine Ahnung.
Also das könnte schon sein, ne?
Ja. Okay. Und dann hatte ich in der letzten Folge auch eine Umfrage auf Spotify und da ging es so, kommen jetzt zur NFL, da hast du dich auch vorbereitet, da hatte ich gefragt, welcher ist der bessere Quarterback? Jalen Hurts, Josh Allen, Pat Mahomes oder ein anderer? Und also Martin, ich muss sagen, irgendwie Jalen Hurts oder Josh Allen hat jetzt keiner angeklickt, aber Pat Mahomes zu 66% und ein anderer zu 33%.
Okay.
Weil die haben ja gegeneinander gespielt.
Die haben gegeneinander
Jalen gespielt. Jalen Hurts gegen Josh Allen. Aber unsere Hörer sind mehr Pat Mahomes-Fans oder von dem anderen Team oder sehen ihn zumindest als besten Quarterback an. Ja.
Okay.
Ja.
Gut, dann müssen wir das jetzt mal so hinnehmen. Ja. Also ich muss sagen, mit dem Spiel Bills gegen Eagles, es ist ja sehr knapp ausgegangen, also sie sind in die Overtime gegangen.
37-34 für die Eagles.
Also wenn man das betrachtet, das Spiel, da haben schon zwei gleichwertige Quarterbacks gespielt. Ja. Die haben schon tolle Aktionen gezeigt. Der Jalen Hurts hat am Ende den Touchdown gemacht, da hat er einfach die Beine in die Hand genommen, hat die Lücke gesehen Der Kelsey hat super geblockt dabei, also der hat ihn gepancaked, sodass er da wirklich mehr oder weniger locker durchlaufen konnte.
Er ist schon stark, ja.
Ich glaube, der Jalen Hurts ist einfach auch noch einmal einen Ticken athletischer als der Josh Allen. Aber was die Spielweisen so anbelangt, muss ich sagen, sind beide schon echt hervorragend und es macht Spaß, denen zuzuschauen. Ne? Ich weiß gar nicht, ich würde jetzt keinem was sagen, wenn ich jetzt sage, in der und der Szene, da hat der Josh Allen mal eine Bullet da zwischen zwei Verteidiger reingezwirbelt.
Was heißt Bullet?
Also einen ganz schnellen Ball, also ohne Luft darunter zu packen. Also Bullet ist wie die Kugel, eine Kugel aus der Pistole, die hat ja auch keine Abweichungen nach oben, dass du da ein bisschen Luft rein tun musst, sondern die jetzt mit hoher Geschwindigkeit und einem sehr, sehr guten Spin ganz schnell in so ein ganz kleines Fenster reingezimmert. Da hat er schon aufblitzen lassen, auch wo man sich denkt, wow, das ist schon echt stark. Und man muss ja immer auch überlegen, wenn du, das sieht man ja dann auf dem Fernsehen nicht mehr, aber die kriegen ja fast immer einen Schubser ab, wenn sie geworfen haben. Also die warten ja wirklich so lange, dass sie danach fast immer geschubst werden. Also ich kenne ganz wenige Bälle, die geworfen werden und dann passiert nichts mit den Quarterbacks, dann ist alles in Ordnung. Ne? Sondern die Pocket wird ja immer kleiner und die warten sehr lange.
Ja.
Ich muss auch sagen, ich habe den Eindruck, dass die Offense-Linien von allen Mannschaften wirklich gut sind und halten da locker 3 Sekunden, bis sich da was entwickelt und dann werfen sie diese Bälle da raus. Das ist schon faszinierend. Beide Verteidigungsreihen vor allem fand ich auch auf Augenhöhe. Also Eagles genauso wie Bills, super in den richtigen Momenten zugepackt. Die Eagles hatten etwas mehr Third-Down-Conversions, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Das macht natürlich viel aus. Das ist so eine signifikante Zahl, die schon was ausmacht. Wenn du deine dritten Versuche ausspielst und erfolgreich ausspielst, das macht schon sehr viel aus. Ne?
Das ist super wichtig, ja.
Ja, genau. Das muss ich sagen, das war wirklich ein ganz spannendes und tolles, strategisch, taktisch tolles Footballspiel mit hoher Mischung. Ich weiß es aber nicht auswendig, müssen wir jetzt nachschauen, aber Lauf und Pass, zu hohen Teilen beides. Ne? Also sind beide gelaufen und gepasst.
Ja, also Passing war Josh Allen vorne mit 339 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception. Und auch beim Rush war Josh Allen vorne. Also der ist 9-mal gelaufen für 81 Yards und hat dabei auch die zwei Touchdowns dann gelaufen.
Ja.
Oder passt das? Macht das Sinn? Nee, hat nochmal zwei, ja.
Also das ist schon, finde ich schon toll, dass die beiden das so machen. Dass die Leute natürlich auf Pat Mahomes stehen, ja. Ich, um Gottes Willen, ich würde auch nicht sagen, das ist ein schlechter Quarterback. Ne? Der ist schon echt klasse. In der Jeff Reinbold Show hat der Jeff das ganz gut auch gesagt. Er sieht dieses Jahr kein Team als wirklichen Favoriten an. Also die Chiefs sind für mich auch nicht der Favorit. Die Dolphins wurden immer gehandelt, sind aber auch nicht der Favorit. Die Bills haben jetzt auch ein paar Mal verloren. Auch die Eagles können verlieren. Also ich finde die Saison wahnsinnig spannend. Es gibt nicht so diese, ich erinnere mich noch an die Patriots-Zeiten, das ist fast ein wenig so wie der FC Bayern München gewesen. Ja. Die gewinnen halt einfach. Ne? Und du weißt, okay, die sind am Ende irgendwie mit dabei. Und das kannst du dieses Jahr noch nicht sagen. Also auch die Playoffs, die Playoff-Plätze sind noch relativ vakant. Also da ist schon noch einiges drin. Ne?
Ja, und jetzt haben wir auch im Monday Night Game die Chicago Bears nochmal gewonnen gegen die Vikings 12-10. Ja, und finden
die immer besser. Die Chicago Bears kommen immer mehr in Fahrt. Ne?
Also viermal gewonnen jetzt schon die Saison. Ja. Justin Fields auch 217 Yards geworfen und für 59 Yards gelaufen. Ja.
Und die Patriots spielen knapp, halten es eng. Mein Eindruck, aber es ist rein mein persönlicher Eindruck. Ich bin weder bei den Patriots vernetzt in irgendeiner Art und Weise. Ich kann meinen Eindruck nur sagen aus dem Spiel Patriots gegen die Giants. Und ich bin auch kein Patriots-Fan. Da würde ich eher zu den Giants, glaube ich, tendieren. Aber ist ja egal.
Giants gewinnen 10-7. Genau.
Ja. Aber beim Betrachten des Spieles habe ich so einen Eindruck, denen fehlt nicht mehr viel, um wieder erfolgreich zu werden. Und Ich finde es interessant, wie der Coach Belichick ja in der Kritik steht über viele Dinge. Aber ich traue dem zu, dass der im Laufe der Zeit wieder so eine Mannschaft zusammenbaut. Denn der hat da keine Superstars mehr drin. Keine, die hochgejubelt werden. Die Offensive Line ist gut. Die Wide Receiver sind durchschnittlich. Die Running Backs sind durchschnittlich. Ich finde den Mac Jones nach wie vor gut, aber da platzt der Knoten nicht. Jetzt hat in der zweiten Halbzeit dann den Seppi spielen lassen. Ja. Der hat aber auch jetzt nicht so schlecht gespielt. Und 10-7 ist jetzt kein Ergebnis, dass du sagst, die Patriots sind total scheiße. Ich finde, die sind dran. Die bräuchten halt jetzt irgendwie, glaube ich mal, dieses Selbstbewusstsein. Die, von der Körpersprache der Athleten hätte ich jetzt so gesagt, die bräuchten so wichtig und so dringend jetzt mal ein paar Siege, damit sie wissen, sie können das, und dann würden die da, glaube ich, auch ganz gut wieder competen. Aber solche Saisons hat man eben, und die Patriots haben es halt jetzt schon ein paar Jahre, und die Fans waren viele Jahre verwöhnt.
Ja. Das ist natürlich auch nochmal schwieriger, dann, wenn du so lange eigentlich erfolgreich warst, dann so Saisons auch als Fan durchzuhalten. Ja,
genau, aber Das muss man einfach sagen. Ich glaube, dass der da schon da wieder an was bastelt, was sehr erfolgreich werden kann.
Okay.
Denke ich schon. Die Frage ist halt, wie lange kriegt er Zeit? Ne? In der heutigen Zeit ist Zeit natürlich immer so ein Faktor. Kriegt der Trainer so viel Vertrauen und so viel Zeit von den Vorständen, vom Board, von den Fans, von den Spielern, um das hinzumachen? Aber gut, er muss sich auch nicht mehr beweisen. Ich glaube, er hat sich oft genug bewiesen, dass das
sechsmal den Super Bowl gewonnen. Also ich glaube, das sagt einiges. Auch wenn Tom Brady hatte einen guten Quarterback, die Mannschaft außen herum.
Ja, aber so einen Tom Brady gibt es eben auch nicht immer. Die Kansas City Chiefs haben einen Pat Mahomes, der sicherlich auch ein Weltklasse-Quarterback ist, aber haben ihn nicht so oft in Folge gewonnen bis jetzt im Super Bowl. Also ich würde es jetzt nicht alleine an dem ausmachen, sondern da ist schon viel anderes Positives auch passiert, um das zu spielen. Und dann fand ich noch interessant, Jets gegen Dolphins.
34-13 für die Dolphins.
Ja, das fand ich so stark, dass die Jets bis zur Halbzeit ja mitgespielt haben, also wirklich auf Augenhöhe mitgespielt haben. Und dann hatte ich so den Eindruck, die Jets brechen weg. Also die Dolphins sind nicht besser geworden, aber die Jets sind weggebrochen. Die hatten einfach irgendwie, sind die müder geworden, sind langsamer geworden, warum auch immer, denn die waren ja dran. Das war nicht mal ein Score-Unterschied. Also bis zum dritten Viertel, und nach der Halbzeit kamen die raus, und die Dolphins haben jetzt auch nicht irgendwelche weltbewegenden Adjustments getroffen, wo man sagt, ja, die haben jetzt alles umgestellt. Die haben stick in the game plan, die waren am Gameplan dran, die sind am Gameplan geblieben, meiner Meinung nach. Aber die Jets sind dann irgendwann weggebrochen. Dann waren da zu viele Fehler, die sich eingeschlichen haben und die sie geärgert haben, anstatt einfach zu sagen, nee, mach mal weiter, spielen wir locker durch. Also das war so mein Eindruck bei dem Spiel. Deswegen fand ich das auch mal ganz interessant, dass die Jets jetzt wirklich bis zum dritten Quarter sauber mitgespielt haben, und dann war irgendwie Sand im Getriebe.
Ja, aber da war ja dann auch der 99-Yard-Interception-Return.
Ja, gut, okay. Das war ein Momentum-Killer. Das war doof. Die Jets machen diesen Return, und dann probieren sie mit aller Gewalt da diesen Pass, anstatt vielleicht die Zeit auslaufen zu lassen, in die Halbzeit zu gehen, und alles ist gut. Da kann man jetzt aller Meinung sein, aber kein Mensch an der Seitenlinie glaubt, dass der den 99 Yards zurückträgt. Sondern das wäre dann wie ein Punt, und dann bleibt halt irgendwo stehen, da haben die noch ein, zwei Spielzüge, die hält man, und dann geht man in die Pause. Also das war sicherlich nicht das, was zu erwarten war, und das Risiko, dass das passiert, ist so gering, dass ich da auch sagen würde, okay, das könnte ich mir auch vorstellen, sowas.
Was geht an der Seitenlinie ab im Coaching-Staff, wenn du da 99 Yards zurückgetragen bekommst?
Verzweifelst, hast du ja anders geplant, du hast ja eine andere Struktur, du hast andere Laufwege, du hast andere Erwartungen im Display, und dann kriegst du so ein Ding, und dann denkst du, naja gut, der fängt ihn da hinten 99 Yards, und irgendeiner wird ihn schon tacklen, und dann läuft er das Ding durch. Da stehst du ab der 50er dann draußen und willst den Erdboden versinken und denkst, oh Gott, das gibt's doch gar nicht. Was haben wir jetzt getan? Aber ist so.
Wie holt man sich dann mental wieder zurück dann? Also, dass du dann sagst, nee, okay, ist jetzt passiert, es geht weiter, dass du nicht dran haderst und so Kopfkino angeht und du so destruktiv wirst.
Naja, wirst du nicht. Du bist ja, das sind ja Profis, ne? Also die wissen, das ist ja dran und die waren ja trotzdem noch dran. Das ist halt 2 Scores oder 1,5 Score, das ist doch, das ist ja nicht viel im American Football.
Ja.
Ich denke, der mentale Faktor kommt dazu, dass man sagt, oh, die Dolphins sind gehypt und die haben den und die haben den und wir haben den nicht und da fehlt uns was. Und ich glaube, dieses Gehacke ist eher das Problem. Vielleicht sind sie nicht als Team zusammengestanden, einfach als Mannschaft wirklich zusammenstehen und dann sagen, okay, gut, und jetzt, hey, jetzt reißen wir das Ding rum und wir können das ja auch. Das sind ja alles auch gute Footballspieler. Die könnten ja bei den Dolphins auch spielen.
Ja, ja, klar. Ja. Ja. Ja.
Okay.
Ja, gut. Du musst los, Martin.
Heute habe ich jetzt gleich einen Termin, muss jetzt gleich los. Heute ist wirklich viel los, heute habe ich sehr viele Termine. Und deswegen
wie jede Woche, Martin, oder?
Ja, wie jede Woche, aber es gibt Tage, da habe ich mal ein bisschen länger Zeit, mal länger Pause.
Okay.
Ja, aber es war uns ja wichtig, dass wir wieder früher den Podcast machen.
Genau.
Und jetzt muss ich ihn dann ein bisschen kürzer machen, aber nichtsdestotrotz haben wir gepodcastet und es macht Spaß. Und ich freue mich wieder auf das Feedback der Hörer und dass es viele Leute anhören.
Genau, also gerne Feedback über Spotify oder in den Shownotes findet ihr auch einen Link, wie ihr uns kontaktieren könnt, würde uns freuen. Und dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder und ja, be a friend, tell a friend, empfehlt uns gerne weiter und habt eine schöne Zeit. Bis dann, tschüss.
Ja, tschüss.